ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Comeback mit Rollback. Trump zurück im Weißen Haus.
Jetzt ist es soweit. Donald Trump ist seit gestern ganz offiziell amerikanischer Präsident und keiner kann mehr sagen, das hat uns jetzt kalt erwischt. America first, Amerika zuerst, das war das Credo in Trumps Wahlkampf, aber auch gestern bei seiner Vereidigung. Und nach dieser Zeremonie, nach den vielen Gebeten und Liedern und noch mehr Gebeten, ging er dann auch gleich an die Arbeit. Claudia Sarre fasst mal diesen Tag für uns zusammen.
Unter großem Jubel seiner Anhänger verzeichnet der frisch vereidigte Präsident Donald Trump die ersten Exekutivanordnungen. Stundenlang hatten mehrere tausend Trump-Unterstützer in einer großen Sportarena in Washington gewartet, um ihrem neuen Präsidenten bei den ersten Regierungsentscheidungen zuzusehen. Exekutivanordnungen ermöglichen es einem Präsidenten, schnell und ohne die Zustimmung des Kongresses Fakten zu schaffen. The first item that President Trump is signing is the rescission. Als erstes macht Trump fast 80 Dekrete seines Vorgängers Joe Biden rückgängig. First I'll revoke nearly 80 destructive and radical executive actions of the previous administration, one of the worst administrations in history, maybe the not one of them. Die Biden-Regierung sei eine der schlimmsten, wenn nicht die schlimmste Regierung in der US-Geschichte. Trump ordnet nicht nur einen Einstellungsstopp in allen Regierungsbehörden, sondern auch den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen an. Die USA würden dadurch viel Geld sparen, sagt er. But I'm immediately withdrawing from the unfair one-sided Paris Climate Accord. Per Dekret will Trump außerdem die hohen Lebensmittel- und Energiekosten senken. Zuvor hatte er angekündigt, den Energienotstand auszurufen und die Öl- und Gasproduktion zu fördern. We have more oil and gas than any country in the world, and we're going to use it. We're not going to do the wind thing. Wind. Wir haben mehr Öl und Gas als jedes andere Land und wir werden es nutzen. Wir werden nicht das Windding machen, so Trump vor seinen Anhängern. Weitere Exekutivanordnungen beziehen sich auf die Einwanderungspolitik. Er habe den nationalen Notstand an der Grenze ausgerufen, sagte er zuvor, damit er Soldaten dorthin schicken kann, um die Grenze zu sichern. Später im Oval Office unterschreibt Trump weitere sogenannte Executive Orders. So begnadigt er rund 1.500 Kapitolstürmer, besiegelt den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation WHO und gibt der Social-Media-Plattform TikTok einen Aufschub von 75 Tagen. In einer improvisierten Pressekonferenz plaudert er mit Journalisten, verneint etwa eine Frage, ob er am ersten Tag seiner Präsidentschaft Diktator sein wolle. Er glaube an die Unverletzlichkeit der Wahl. Are you a dictator on day one? No, no. I can't imagine even being called that. No, I believe in the sanctity of the vote. Nur wenige Stunden zuvor war der 78-Jährige im Kuppelsaal des Kapitol als 47. US-Präsident vereidigt worden. In seiner sogenannten Inaugural Address versprach er unter anderem, sich den Panama-Kanal zurückzuholen und den Golf von Mexiko in den Golf von Amerika umzubenennen. Der Ukraine-Krieg oder die NATO kamen in seiner Rede nicht vor. Stattdessen sprach Trump vom Tag der Befreiung und von goldenen Zeiten, die nun für die USA angebrochen sind. The future is ours and our golden age has just begun. Thank you. God bless
America. Thank you all. Thank you. Vieles wird sicher anders sein in dieser Zeit, denn ein anderer Trump ist das als noch vor 8 Jahren. Dieser ist erfahrener, entschlossener, vielleicht noch unberechenbarer. Seine Rede, aber auch seine ersten Amtshandlungen waren keine wirkliche Überraschung. America first, Amerika zuerst. Sein Mantra wiederholte er immer und immer wieder. Die ersten Erlasse, die er unterzeichnete, sprachen da auch eine deutliche Sprache. Erstmal 80 Biden-Erlässe rückgängig gemacht, dann die Grenze zu Mexiko dicht machen, aus dem Pariser Klimaschutzauskommen will er austreten und Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada werden erhoben. Das ist erstmal nur der Anfang. Ich habe mit Sebastian Schäfer gesprochen. Er sitzt für die Grünen im Bundestag, ist Vorsitzender der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe. Ich habe ihn gefragt, Sie haben schon öfters gesagt, man kann sich auf Trumps Politik nicht richtig einstellen, weil er seine Entscheidungen oft so erratisch treffe. Seine ersten Amtshandlungen kommen aber dann doch ziemlich klar und durchgeplant daher. Und das war doch auch vorhersehbar, oder nicht?
Die Entscheidungen, die er gestern da unterzeichnet hat, das war in der Tat vorhersehbar. Donald Trump hält schon Ankündigungen ein, die er an zentraler Stelle im Wahlkampf gemacht hat.
In den Tagesthemen gestern im ersten, da sagte der Regensburger Politikwissenschaftler Stefan Bierling, Europa wirke angesichts des Stils, der da jetzt im Weißen Haus herrscht, wie ein Auslaufmodell mit seiner Art der Ordnung. Würden Sie das auch so sehen?
Nein, dem würde ich wirklich widersprechen. Wir müssen in Europa jetzt sicherlich in unserer Entscheidungsfindung wesentlich schneller werden. Wir müssen gemeinsam mit Donald Trump, mit der neu geführten US-Regierung umgehen. Aber es gibt für uns die Möglichkeit, nicht nur national zu reagieren. Wenn wir das machen als Europa, dann wird es wirklich schwierig.
Ja, aber Herr Schäfer, Sie sagen schneller und gemeinsam. Ist das nicht genau das Problem von Europa, dass wir nicht schnell und erst recht nicht gemeinsam handeln?
Ja, wir handeln oft gemeinsam. Zum Beispiel Wladimir Putin hat sich wirklich verkalkuliert, weil er davon ausgegangen ist, dass wir das in der Reaktion auf seinen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht tun werden. Aber wir brauchen oft zu lang für unsere Entscheidungen. Und da werden wir mit Donald Trump einen anderen Umgang finden müssen. Die Achse Paris, Berlin, Warschau, die brauchen wir wirklich dringend. Und da war in der vergangenen Bundesregierung das Feld nicht gut bestellt.
Ja, aber die Frage ist ja nach wie vor, wie Europa ein starkes Gegengewicht schaffen kann gegen die Drohungen, die Trump jetzt macht und auch umsetzt. Also raus aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, raus aus der WHO, hohe Zölle auf deutsche, auf europäische Produkte. Schafft es Trump nicht vielleicht doch, die EU endgültig auseinanderzutreiben?
Die Gefahr besteht, sicherlich. Aber gerade weil wir diese Gefahr erkennen, müssen wir als Europa an dieser Stelle eng zusammenarbeiten und am Ende verbinden uns sehr viele Interessen mit unseren europäischen Nachbarstaaten, sodass das eben auch in einem gemeinsamen Interesse ist.
Der Vorteil, wenn ich es mal so sagen darf, bei Trump ist ja, dass man im Prinzip nicht abwarten muss, denn man kennt ihn und seine Politik natürlich auch aus seiner ersten Amtszeit. Sehen Sie das genauso? Und welche strategischen Nutzen kann Deutschland daraus ziehen? Also Trump ernst nehmen, aber sich nicht einschüchtern lassen vielleicht?
Ja, Deutschland muss die Zusammenarbeit mit seinen europäischen Nachbarn suchen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir nach der Bundestagswahl sehr schnell eine neue Bundesregierung bilden, um dann wieder die vollständige Handlungsfähigkeit auch national zu erreichen. Aber es wird am Ende nur europäisch funktionieren. Der nächste Bundeskanzler muss sich eng mit Präsident Macron, muss sich eng mit Ministerpräsident Tusk in Polen abstimmen. Das wird für die Zukunft Europas ganz zentral sein. Also die Trump-Wahl muss ein Wake-up-Call sein. Wir müssen so schnell wie möglich auch in Deutschland wieder handlungsfähig werden.
Sie haben die Bundestagswahl erwähnt. Deutschland befindet sich jetzt mitten im Wahlkampf. Wir haben natürlich alle das America First von Donald Trump im Ohr, hat er gestern auch ein paar Mal wieder gesagt. Würde uns ein bisschen mehr Deutschland zuerst vielleicht auch ganz gut tun?
Wir sind kein Kontinent. Wir sind ein Land in Europa und wir werden nur gemeinsam mit den 450 Millionen Menschen in Europa auf der Weltbühne noch eine Rolle spielen können. Dafür ist Deutschland, selbst wenn es im Moment noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, einfach zu klein. Wir haben große Exportinteressen, insbesondere auch in Europa, aber natürlich auch in den USA. Deswegen halte ich von nationalen Lösungen an dieser Stelle gar nichts.
Europa muss eng zusammenstehen. Ein Wake-up-Call sei die Wahl von Donald Trump gewesen. Das sagt der grünen Parlamentarier Sebastian Schäfer hier in HR Info. Donald Trump ist also jetzt ganz offiziell Präsident der Vereinigten Staaten. Seine Anhänger feiern ihn jetzt vor allem, weil er seine Versprechen so zackig einlöst. Eine davon ist auch zurück zu billigeren fossilen Energie. Drill, Baby, Drill, also immer bohren, bohren, bohren. Auch das sagte er in seiner ersten Rede gestern. Was wird er alles umsetzen? Was aber sind vielleicht auch einfach nur Drohungen? Was vielleicht nur Show?
HR Info. Meinung.
Von Sebastian Hesse in Washington.
The Return of the King. Die Rückkehr des Königs jubelt Elon Musk auf seiner Social-Media-Plattform X. Im Hofstaat von Donald Trump wird der reichste Mann der Welt eine prominente Rolle spielen. Er soll die Washingtoner Bürokratie entschlacken und die Regierungsgeschäfte effizienter gestalten. Als Entschädigung kann Musk wohl mit lukrativen Regierungsaufträgen rechnen. Dass Trump in seiner Antrittsrede eine amerikanische Mars-Mission ankündigte, dürfte Musik in den Ohren des SpaceX-Chefs gewesen sein. Der König ist wieder da und schreibt nicht nur Geschichte, sondern er schreibt sie auch um. Die rechtskräftig verurteilten Randalierer, die vor 4 Jahren mit dem Sturm auf das Kapitol die friedliche Machtübergabe gewaltsam verhindern wollten, hat Trump bereits begnadigt. Sie hatten seine Mär von der angeblich gestohlenen Wahl geglaubt. Vor 4 Jahren war das eine Irrsinnsbehauptung, die nur Trumps fanatische Anhängerschaft geglaubt hat. Gestern bekam Amerikas zurückgekehrter König dafür donnernden Applaus, nicht nur von seinen Verehrern in der Capital One Arena, sondern auch im Kapitol von seinen Parteifreunden. Wer die Macht hat, hat die Deutungshoheit. Nie waren die Reihen der Republikanischen Partei so geschlossen, behauptete Trump gestern. Ausnahmsweise mal keine Übertreibung. Auch der Showman ist wieder da. Jeder Schritt, den Trump am ersten Tag tat, war von laufenden Kameras begleitet. Nie zuvor hat ein frisch vereidigter US-Präsident die ersten Erlasse vor seinen glühendsten Fans in einer Sportarena unterzeichnet und am Abend dann während eines Unterschriftenmarathons eine plauderige Pressekonferenz abgehalten. Er werde kein Diktator für einen Tag sein, sagte Trump dabei. Er glaube an die Unverletzlichkeit des Wahlrechts. Bleibt zu hoffen, dass er sich diesen Glauben bewahrt. Nach seinem überraschend deutlichen Wahlsieg hat Trump momentan keine Veranlassung, weitere Zweifel am Funktionieren der amerikanischen Demokratie zu säen. Alle Augen waren auf ihn gerichtet, als er ohne weiteren Zeitverlust gleich am ersten Tag Wahlversprechen auf Wahlversprechen einlöste. Raus aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, raus aus der Weltgesundheitsorganisation, Schluss mit Umweltauflagen, die einen neuen Bohrboom nach fossilen Brennstoffen behindern, nationaler Notstand an der Grenze. Promises made, promises kept, so haben es die Wähler gewollt, schließlich ist es ihr Land. Besorgniserregender ist, was Trump über seine internationale Agenda hat blicken lassen, die unbehagliche Vorstellung, America first könne amerikanischen Imperialismus bedeuten. Nach Trumps jüngsten Prahlereien sieht so mancher schon das Star-Spangled Banner am Panama-Kanal, in Kanada, auf Grönland und sogar auf dem Mars flattern. Aber wird es auch so kommen? Oder baut Trump nur Drohkulissen auf, um in eine bessere Verhandlungsposition zu kommen? Bei den Schutzzöllen scheint das so zu sein. Mexiko und Kanada sollen die Grenze sichern, Drogen- und Menschenschmuggel unterbinden. Die Europäer sollen amerikanisches Öl kaufen. Dann bleiben ihnen die Zölle erspart, lockt Trump und diktiert die Bedingungen. Auch der Dealmaker ist wieder da. Und die Unberechenbarkeit. Macht er ernst? Schafft er vielleicht doch gutes Frieden in der Ukraine? Da zumindest ist Trump am ersten Tag bereits an seine Grenzen gestoßen. Das vollmundige Wahlversprechen von der Waffenruhe binnen 24 Stunden hat er nicht einhalten können. One promise not kept.
Viele in der Ukraine fragen sich natürlich auch, ob er für einen Frieden sorgt, der mit einem fürchterlichen Preis für die Menschen dort kommt. Anna Gorbatschowa zum Beispiel fragt sich so das. Sie ist aus dem Osten der Ukraine und musste seit Februar 2022 schon 2-mal vor den russischen Truppen fliehen. Sie hofft, dass Trump tatsächlich was ändern könnte, zum Beispiel Druck ausüben auf Moskau. Rebecca Barth aus Kiew.
Hoffnungsvoll blicken viele Menschen in der Ukraine auf den neuen US-Präsident Donald Trump. Nicht so Anna Gorbatschowa. Die Bäckerin ist skeptisch. Ihre Heimatstadt Horlivka im Osten der Ukraine ist seit bald 11 Jahren unter russischer Besatzung. Gorbatschowa erinnert sich. Die Minsker Gespräche begannen und ich dachte, super, alles wird gut. Es gibt eine Einigung und die Russen ziehen sich zurück. Aber dann kam noch eine Gesprächsrunde und noch eine und alle waren sie nutzlos. Es gab niemanden, mit dem man hätte verhandeln können. Russland hat sich an keine Vereinbarung gehalten, niemals. Gorbatschowa befürchtet, dass sich die Geschichte wiederholt. 2-mal schon ist sie vor den russischen Truppen geflohen. Zuerst 2014 aus ihrer Heimatstadt Horlivka. Dann 2022 aus dem benachbarten Turezk, das heute weitestgehend zerstört ist. Donald Trump könne in die Geschichte eingehen, erzählt Gorbatschowa der Nachrichtenagentur Reuters, wenn er nur genügend Druck auf Russland ausübe. Putin wird nicht aufhören in der Region Donetsk, Saporizhia oder der Region Dnipropetrovsk. Er wird weitermachen. Manchmal fragen wir uns, wohin werden wir als nächstes fliehen? Ins Baltikum? Putin wird auch dorthin gehen. Wer soll ihn aufhalten? Schon in seiner ersten Amtszeit hatte Donald Trump die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützt. Eine Tatsache, die heute bei vielen Menschen Hoffnung nährt, dass der unberechenbare US-Präsident die Ukraine auch dieses Mal nicht fallen lassen wird. Seriöse Prognosen aber kann niemand abgeben, weiß auch der ehemalige ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin hier im Interview mit ukrainischen Medien. Ich bin nur dafür, wenn Trump sein Ego und sein politisches Charisma, das er ja hat, für unsere Ziele einsetzt. Mit Trump sind für uns sehr viele Risiken, aber auch viele Möglichkeiten verbunden. Die Menschen in der Ukraine sehnen sich nach einem Ende des Krieges. Aber die Ukraine befindet sich in einer schlechten Verhandlungsposition. Die Truppen an der Front sind zermürbt und unterbesetzt. Fahnenflucht wird immer mehr zum Problem. Den russischen Streitkräften gelingt es, ein ukrainisches Dorf nach dem nächsten dem Erdboden gleichzumachen. Präsident Zelensky appelliert fast täglich an seine westlichen Partner, wie hier in Warschau. Wir wollen diesen Krieg beenden, aber nicht einfach irgendwie, sondern wir wollen ihn mit einem gerechten Frieden beenden. Dazu müssen wir sicherstellen, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine nicht erneut beginnt. Wir brauchen starke Sicherheitsgarantien. Ohne eine Mitgliedschaft in der NATO, ohne mehr Unterstützung aus dem Westen, werde Putin wieder angreifen. Davon ist auch Bäckerin Anna Gorbatschowa überzeugt. Dann wolle sie die Ukraine für immer verlassen, sagt sie.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Diverse Dekrete hat er schon unterzeichnet. Die Liste ist lang. Auch hier hat er schon getan, was er angekündigt hat. Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, Begnadigung der nach dem Sturm aufs Kapitol Verurteilten, Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation, Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko ab dem 1. Februar. Auf der ganzen Welt hat man das vernommen, auch in Berlin, dass jetzt ein anderer Wind in Washington weht. Und in Berlin ist mein Kollege Markus Sambale. Markus, wie fallen denn die ersten Reaktionen heute Morgen auf Trumps Vereidigung und natürlich seine ersten Amtshandlungen aus?
Es sind natürlich Glückwünsche von allen Regierungsvertretern, also vom Bundeskanzler, von der Außenministerin, vom Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Und interessant finde ich schon den Ton, wenn man genauer hinguckt. Alle betonen im Prinzip die Vergangenheit, nämlich die transatlantische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA, zwischen der EU und den USA. Und nur so ganz versteckt sieht man dann eben auch die Sorge, dass es eben so nicht weitergeht. Das heißt, man will jetzt an so einem Tag wie gestern und heute Trump sicherlich nicht vor den Kopf stoßen. Man weiß aber auch, dass sich die Welt eben ändern wird und diese Zusammenarbeit sich ändern wird. Und ich glaube, man weiß auch, dass Deutschland und Europa einfach insgesamt nicht mehr so eine große Rolle spielen wird für die neue US-Regierung. Und wenn, dass es dann viel härter auf Konfrontation gehen kann.
Ja, schon in seiner ersten Rede hat Trump den Amerikanern ja auch Steuererleichterungen versprochen. Er hat angekündigt, durch das Geld im Ausland zu hören, Stichwort Zölle, Importzölle. Wie groß ist denn die Sorge da in der deutschen Wirtschaft, die ja doch sehr davon abhängig ist, Autos zum Beispiel zu exportieren?
Das ist schon eine enorme Sorge und das ist auch eine ganz enorme Sorge um Arbeitsplätze. Es gab gerade vor kurzem eine Studie, dass mehr als 1 Million Arbeitsplätze in Deutschland in irgendeiner Form mit dem US-Exportgeschäft zu tun hat und 300.000 Arbeitsplätze könnten gefährdet sein, wenn es wirklich hohe Strafzölle gibt auf Lieferungen aus Europa in die USA. Besonders die Autoindustrie, Porsche, BMW, Volkswagen könnten da betroffen sein. Dazu natürlich steigende Preise, auch in Deutschland. Die das zur Folge haben könnte. Und deshalb hat Bundeswirtschaftsminister Habeck auch relativ deutlich gewarnt vor einem Wirtschafts- und Handelskonflikt, auch jetzt in seinem Statement. Also der hat schon sehr deutlich diese Sorge angesprochen. Die Reaktionen wären natürlich eh offen. Das würde dann die EU wohl tun. Die könnte dann Gegenzölle verhängen. Das könnte dann wirklich zu einer Art Handelskrieg führen, den niemand will. Aber alle sagen auch hier, gerade beim Punkt Wirtschaft, wenn America First umgesetzt wird von Donald Trump, dann muss man sich auch darauf einstellen.
Bleiben wir bei der EU. für die heißt das, man muss sich warm anziehen, aber man sollte jetzt auch erst recht wieder enger zusammenrücken. Welche Rolle könnte Deutschland da spielen?
Ja, Europe United als Antwort auf America First, das ist auch das, was Außenministerin Baerbock gesagt hat, also ein vereintes Europa diesem Amerika zuerst entgegenstellen. Das Problem ist nur, dass Deutschland natürlich vor einer Neuwahl steht, dass der jetzige Bundeskanzler eigentlich ein Kanzler auf Abruf ist, auch wenn er das selber nicht so sieht, aber die Umfragezahlen deuten ja doch darauf hin, dass es einen Regierungswechsel oder zumindest einen Kanzlerwechsel in jedem Fall geben wird. Deutschland ist im Moment schwach, auch andere europäische Länder wie Frankreich sind innenpolitisch angeschlagen. Eine richtige europäische Zusammenarbeit, die es jetzt bräuchte, auch vielleicht zwischen Frankreich, Deutschland und Polen zum Beispiel, die Stärke zeigen könnten, die ist im Moment kaum zu erkennen. 1:1 gibt es ein paar gute Beziehungen. Italien, die italienische Regierungschefin Meloni sucht da 1:1 einen Draht zu Trump. Aber eine geschlossene europäische Haltung kann ich da im Moment kaum erkennen.
Du hast die Bundestagswahl schon angesprochen. Ausgerechnet jetzt, wo man sich eben so doch geschlossen gegenüber oder zu Trump stellen sollte, ist Deutschland im Wahlkampf. Wie muss denn die alte, aber auch die neue Bundesregierung sich jetzt gerade aufstellen, wenn es um die USA geht?
Also sie müssen natürlich eine gewisse Kontinuität in der Außenpolitik irgendwie hinkriegen und das Ganze nicht vom Wahlkampf überschatten lassen. Es ist aber natürlich im deutschen Wahlkampf angekommen. Das haben wir mitgekriegt bei den ersten Auftritten von Olaf Scholz, der sich auch relativ deutlich gegen Trump gestellt hat, als der da Gebietsansprüche etwa auf Grönland gestellt hat. Da hat Olaf Scholz ja ein sehr staatstragendes Statement hier im Kanzleramt gegeben. Gleichzeitig versucht die CDU, die Union, ihren Kanzlerkandidaten zu positionieren, auch als Staatsmann, dass der das nämlich auch könnte, es mit Trump aufzunehmen, auch wenn er keine Regierungserfahrung hat. Friedrich Merz, der hat ja einen handgeschriebenen Brief an Donald Trump geschickt. Auch da will man das Zeichen setzen, ja, man wüsste, wie man mit Trump umgeht. Hinter den Kulissen höre ich aber auch bei Unionspolitikern die gleiche Sorge, dass sowohl die Vertreter der jetzigen Regierung als auch die Unionspolitiker, die hoffen, die nächste Regierung zu stellen, wirklich eine große Sorge haben, dass diese Unberechenbarkeit und dieses Nichtwissen, was am nächsten Tag kommt, doch bei vielen auch ganz schöne Bauchschmerzen auslöst.
In seiner Antrittsrede hat Trump angekündigt, die USA wieder groß zu machen. Die USA würden sehr bald wieder stärker, größer und außergewöhnlicher sein als je zuvor, hat er gesagt. Sie würden wieder blühen und gedeihen, weltweit geachtet und beneidet werden, Souveränität und Sicherheit zurückgewinnen. Und niemand werde auf Kosten der USA leben dürfen. Trump hat Steuererleichterungen versprochen und im Gegenzug harte Zölle für Handelspartner angekündigt. Und all das betrifft natürlich auch die Weltwirtschaft und die internationalen Finanzmärkte. Volker Hirt in unserem Börsenstudio. Welche ersten Reaktionen gibt es an der Börse auf die Antrittsrede von Donald Trump, die ja mehr an eine Wahlkampfrede erinnert hat?
Die Reaktionen waren erstaunlich gelassen, vor allem in China. Der Hang Seng in Hongkong lag jetzt, da ist schon Ende des Handels, bei 1% im Plus. Der Shanghai Composite, das ist noch der wichtigere, der ist unverändert. Also man muss dazu sagen, Trump hat ja in dieser Antrittsrede Europa und China nicht explizit erwähnt. Er hat ein bisschen so eine Binnensicht. Illegale Migranten rauswerfen, das hat bei ihm oberste Priorität. Und dann legt er sich halt nur explizit mit seinen Nachbarn an, Mexiko und Kanada. Da soll es 25% mehr Zölle geben. Europa und China, die könnte er sich dann später vorknöpfen. Bisher gibt es ja nur einen Artikel im Wall Street Journal. Europa plus 10% Zoll, China 60% plus. Gesagt hat das Trump allerdings nicht. Und es gehört auch nicht zu den rund 80 Dekreten, die er da unterzeichnet hat. Der DAX heute hat sich nahezu unverändert gezeigt. Vieles ist halt auch eingepreist seit der Wahl im November. Worauf wir gespannt sein können, das ist, wie die amerikanischen Börsen reagieren. Die waren gestern geschlossen. Gestern war ja auch nicht wegen Trump, sondern wegen des Martin Luther King Days Feiertag. Heute geht's erst los mit dem Handel in den USA ab 15.30 Uhr. Das könnte spannend werden.
Die zentrale Botschaft Trumps war ja immer schon, und gestern war es auch so, ich werde Amerika wieder groß machen, viel größer, viel stärker, viel außergewöhnlicher. Worte, die sich ja nicht zuletzt auch auf die US-amerikanischen Unternehmen beziehen. Wie haben die reagiert?
Bei den Wirtschaftsbossen in den USA herrscht natürlich erstmal Euphorie. Die dürfen ja, du hast es auch schon gesagt, auf geringere Unternehmenssteuern hoffen. Die Öl- und Gasindustrie jubelt. Drill, 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 hat er gesagt. Also bohren, 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 rausholen aus dem Boden, was geht. Die Industrie, die sich auf saubere Energie spezialisiert hat, die schaut natürlich in die Röhre. Das Windding ist nicht so seins. stört ihn auch beim Golfen im Übrigen. Also insofern ist das jetzt nicht unbedingt das Thema, wie auch das der Klimawandel nicht das vorherrschende Thema in den USA ist, zumindest nicht bei den Anhängern von Trump. Und er hat gezielt die Arbeiter in den Autofabriken angesprochen, die ihn, so hat es ja selbst gesagt, überproportional gewählt haben. Es ist auch wieder eben der Blick auf seine Wirtschaft, die Wirtschaft in seinem Land, wobei hier immer noch dann der Markt entscheidet und Qualität beim Autokauf auch ein Thema sein kann. Das ist auch ein bisschen dann die Hoffnung der deutschen Automobilindustrie.
Wenn Trump das wirklich alles so durchzieht, wie er es angekündigt hat, welche Folgen könnte seine Politik dann für die Wirtschaft in Deutschland und Europa haben?
Wenn er sein Land zur ganz neuen Blüte verhelfen will, dann fragen sich natürlich viele, können das die Amerikaner alleine? Es ist also durchaus möglich, dass ein wie auch immer geartetes Investitionsprogramm in den USA auch für ausländische Unternehmen eine Chance bietet. Deutschland zum Beispiel ist ja immer noch ein großes Industrieland, auch wenn es jetzt gerade wirtschaftlich am Boden liegt. Aber große deutsche Industrieunternehmen, der Maschinenbau, Triebwerke jeder Art, das alles kann auch eine Chance bieten. Nur halt Technologien, die saubere Energien erzeugen, die haben jetzt nicht die allergrößten Perspektiven. Siemens Energy beispielsweise, die bauen Windräder. Gestern waren sie sicherlich nicht aus Zufall der größte Verlierer an der Börse, aber seit der Wahl von Trump hat auch diese Aktie um 25% zugelegt. Und das ist jetzt auch ein Unternehmen, das in 90 Ländern vertreten ist. USA ist nicht der größte Markt. Das gilt natürlich auch für andere Industriezweige.
Wenn Trump Steuererleichterungen gewährt, was er ja versprochen hat, dann muss er ja die Staatseinnahmen irgendwo anders wieder aufstocken. Er hat angekündigt, das Geld dafür aus dem Ausland zu holen. Damit könnte er Importzölle meinen. Wie ist das in der deutschen Wirtschaft angekommen?
In der deutschen Wirtschaft zeigt man sich zunächst mal genauso geschockt von der heftigen Rhetorik der Antrittsrede wie viele auch. Ich dachte, der Wahlkampf ist vorbei, aber es war eher eine Wahlkampfrede. Aber es besteht natürlich die Hoffnung, dass es doch nicht so schlimm kommt, wie befürchtet. In der Autoindustrie gibt es durchaus positive Reaktionen. Denn wenn es eine Abkehr von der grün angehauchten Politik seines Vorgängers geben sollte und die E-Mobilität nicht mehr gefördert wird, dann könnten auch wieder verstärkt Verbrenner ins Spiel kommen. Und das können die deutschen Autobauer nach wie vor so gut wie niemand anderes auf der Welt, während E-Autos ja nicht so ihr Ding waren und sind.
Trump ist also wieder da, nicht nur in den USA, sondern auch auf der internationalen Bühne. Und mit ihm die Frage, wie andere Staaten, andere Regierungen politisch umgehen sollen mit seinem Auftreten, seinen Forderungen und seinen Blockaden. Mit seiner erklärten Absicht, die USA einerseits mit Zöllen abzuschotten und andererseits um das eine oder andere Gebiet zu erweitern. Mit seiner Abkehr vom Klimaschutz und seinen Gedankenspielen zum Ukraine-Krieg und zur NATO. Auch wenn Donald Trump offiziell erst seit gestern Abend wieder im Amt ist, hat er ja schon in den Wochen zuvor außenpolitische Verhandlungen begonnen, wenn man das so nennen will. Zum Beispiel mit Israel und Russland über die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine. Oder mit Dänemark, denn Trump streckt ja offensiv die Hand nach Grönland aus, das zu Dänemark gehört, ebenso wie nach dem Panama-Kanal. Wie verhandelt man angesichts dessen am besten, am strategisch klügsten und am erfolgversprechendsten mit Donald Trump? Darüber spreche ich jetzt mit dem Verhandlungsexperten Matthias Schranner vom Schranner Negotiation Institute in Zürich. Auf viele wirkt Trumps Auftreten in erster Linie impulsiv und übergriffig. Erkennen Sie bei ihm gleichwohl eine Verhandlungsstrategie?
Ja, die Strategie ist tatsächlich immer die gleiche. Es ist eine sehr hohe Forderung, um Macht zu demonstrieren. Und es werden immer negative Konsequenzen für die Gegenseite so angedeutet, nicht immer wirklich ausgesprochen. Und was man halt nie weiß bei ihm, ist es wirklich etwas, was er wirklich haben möchte? Oder ist es vielleicht ein Ablenkungsmanöver? Sie haben gerade Grönland angesprochen. Aus meiner Sicht war das ein Ablenkungsmanöver, um dann in Ruhe den Israel-Gaza-Deal zu verhandeln.
Was ist denn aus Ihrer Sicht die klügste und erfolgversprechendste Art, mit Trump zu kommunizieren und zu verhandeln?
Verhandlungsführer wie Trump, die verhandeln über die Stärke, die brauchen diese Machtposition. Und wenn man sich dieser Machtposition beugt, also klein beigibt und viel zu schnell vielleicht Kompromisse anbietet, viel zu schnell mögliche Zusagen anbietet, dann wird man gegen Trump verlieren. Das heißt, man muss dieses Machtspiel auch akzeptieren und muss mit Macht dagegen gehen. Also eigene Interessen auch tatsächlich stärken und eigene Forderungen stellen.
Allerdings, wenn dann jetzt die europäische Seite zum Beispiel dann mit gleich starken und gleich dreisten Forderungen Trump gegenübertritt, besteht dann nicht die Gefahr, dass die Situation eskaliert?
Nein, es ist das Gegenteil. Das ist dann der Beginn der Verhandlungen. Und wenn Trump mit diesen hohen Forderungen kommt, dann müssen wir auch hohe Forderungen stellen. Also, dass wir zum Beispiel gemeinsames Vorgehen gegen China haben möchten, dass wir eine Stärkung der NATO haben möchten, dass er sich zur NATO eben auch noch stärker committet. Also, wenn beide Seiten hohe Forderungen stellen, dann ist es wieder besser, weil beide Seiten dann auch mehr Spielraum haben in der Verhandlung. Was man nicht machen darf, ist dieses Kleinbeigeben, dieses Einschwenken, dieses Kompromisse anbieten. Das wäre tatsächlich falsch.
Dann wäre natürlich erstmal nur erreicht, dass beide Seiten auf dem gleichen Stand sind. Beide Seiten gehen mit Forderungen in Verhandlungen rein. Dann ist ja immer noch die Frage, ja, wer die besseren Nerven oder wer die besseren Argumente hat und wer sich am Ende durchsetzt. Wie lässt sich das denn gegenüber Trump bewerkstelligen?
Es gibt immer zwei Ebenen der Verhandlung. Es gibt diese sichtbare Ebene, also das, was wir sehen in den Medien, das ist das Machtspiel. Und es gibt die Verhandlung im Hintergrund, wo dann die Experten im Hintergrund versuchen, eine Lösung zu finden. Wir sind natürlich sehr stark geblendet von diesem Machtspiel. Also wir reagieren oft auf diese Ankündigung von Trump. Im Hintergrund wird verhandelt. Deshalb, ich sehe es gar nicht so dramatisch. Ich meine, wir haben die ersten 4 Jahre Trump auch überlebt und wir werden auch die nächsten 4 Jahre gut überleben.
Viele, wie gerade erst Wolfgang Ischinger, der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, sagen ja, Europa müsse mit einer Stimme sprechen, wenn es in Verhandlungen mit Trump geht. Liegt darin der Schlüssel? Wird es den europäischen Staaten etwas nützen, wenn sie Trump geschlossen gegenübertreten?
Unbedingt, unbedingt. Und man hat es auch gesehen in der Verhandlung beim Brexit. Da haben ja auch die 27 Staaten sehr gut zusammengehalten, haben mit einer Stimme gesprochen. Und das ist jetzt auch wichtig. Also bei der NATO oder eben jetzt aus Sicht der EU, Gemeinsamkeit zeigt Stärke. Und Stärke ist genau das, was man braucht, um mit Trump verhandeln zu können.
Aber in Europa gibt es ja gerade keine Einigkeit. Da reden nicht alle europäischen Staaten mit einer Stimme. Wie kann man dieses Manko denn kompensieren?
Indem man eben intern verhandelt, also klar, von der Leyen muss natürlich jetzt versuchen, bei den wichtigsten Punkten, man wird nicht überall natürlich Einigkeit haben, aber bei den wichtigsten Punkten muss man einig sein. Also eben der Umgang mit Zöllen zum Beispiel, da muss man mit einer Stimme sprechen und ich bin mir sicher, dass das auch möglich ist.
Wo sehen Sie denn Schwachstellen bei Donald Trump, die man ausnutzen könnte?
Also er ist mit Sicherheit, er könnte ja sehr viel weiter sein aus verhandlungstechnischer Sicht, wenn er ein bisschen ruhiger wäre, ein bisschen respektvoller wäre. Aber was ich weiß aus meinen Leuten, aus meiner Community, dass er, sobald die Kamera ausgeschaltet ist, sobald die Tür zu ist, dann ist er auch nicht mehr so polternd, nicht mehr ganz so dramatisch, wie es in den ersten Momenten erscheint. Der Schwachpunkt ist sicher, das Ego ist sicher diese zu schnelle Festlegung einfach. Also er legt sich unheimlich schnell fest, ist natürlich auch dazu gezwungen, Erfolge zu erreichen. Und aus seiner Sicht ist natürlich eine Stärke, klare Positionen, klare Festlegungen, kann natürlich auch zur Schwäche werden. Wenn er diese Festlegungen, diese Ziele, die er sich selbst gesetzt hat, dieses Mal nicht erreicht, dann wird er sein Gesicht verlieren. Aber so wie wir Trump kennen, ist Gesichtsverlust ja nicht sein Problem.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.